Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Wir besprechen uns hier ja immer ein kleines bisschen vor und gerade haben wir uns über Kanzleimarken unterhalten und dass das häufig ja irgendwie die UI ist, aber auch das, wofür die Kanzlei steht, was die Menschen in der Kanzlei machen, das hört man natürlich hier im Podcast. Und dabei ist uns wieder bewusst geworden, dass BLD, unter anderem hier aus Köln, wo ich heute wieder sitze, ganz offensichtlich eine sehr präzise und prägnante Marke hat, weil ihr macht Versicherungsrecht, lieber Florian. Florian Wegmann, du bist hier heute zu Gast. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich.
Wir fangen ganz vorne an. Wie bist du denn dazu gekommen, Jura zu studieren?
Wie bin ich zum Jurastudium gekommen? Ich habe keine Juristen in der Familie. Mhm. Insoweit fehlte das klassische Vorbild, was ja viele anderen Kollegen so haben. Ich habe tatsächlich damals einen Studienführer der Zeit durchgearbeitet, den mein Vater mir damals vom Kiosk mitgebracht hatte. Und bin tatsächlich so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen und habe überlegt, naja, wo liegen meine Neigungen? Die sah ich so überwiegend im sprachlichen, argumentativen Bereich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kein Mathe kann, da hatte ich auch Spaß dran, aber für mich war irgendwie klar, also ich muss jetzt nicht unbedingt eine Naturwissenschaft oder so studieren, ich muss auch nicht BWL studieren, also so viel Spaß macht mir die Rechnerei auch nicht. Dann habe ich, glaube ich, wie das viele Juristen auch tun, mal so kurz über so die klassischen Alternativen nachgedacht. Was ist zum Beispiel mit Medizin? Da konnte ich aber auch relativ schnell sagen, dass das für mich nichts ist. Und Jura erschien mir einfach so zu mir und meinen Fähigkeiten und Neigungen ganz gut zu passen. Und ja, und dann habe ich mich dafür eigentlich so mal ins Blaue hinein entschieden und dachte, ich lasse das mal auf mich zukommen. Was ich insbesondere nicht wusste damals, ist, dass das Studium hinten raus dann mit den beiden Examina recht anstrengend wird. War vielleicht auch ganz gut, dass ich das nicht wusste, sonst hätte ich vielleicht damals mich doch irgendwie anders entschieden. Aber kann heute sagen, ich glaube, ich habe mich richtig entschieden.
Ja, ich glaube, das ist ein Segen, dass man noch nicht unbedingt weiß, was einen im Examen erwartet, wenn man so im zweiten Semester sitzt und so seine Vorlesung macht, die ja vielleicht auch noch ein bisschen leichter von der Hand geht, als dann so die gesamte Examensvorbereitung. Stichwort Examensvorbereitung, wo hast du die gemacht, sprich wo hast du studiert und wie ging es dann weiter im REF?
Ich habe in Münster studiert und habe eben dort das erste Staatsexamen gemacht und bin auch fürs Referendariat in Münster geblieben, dort das zweite gemacht. Ja, ich fand, Münster war einfach ein perfekter Studienort. Das ist einfach eine total studentische Stadt. Man erledigt alles mit dem Fahrrad, man hat kurze Wege. Münster ist total schön, auch einfach so. Und ein gutes Kneipenleben, also alles, was man so als Student benötigt. Ja. Und ja, und das Referendariat habe ich dann eben auch dort gemacht, weil das damals so die private Situation so hergab eben. Es war ein bisschen schade, dass viele meiner Freunde dann auch die Stadt eben verlassen hatten, weil die sagten, sie wollen nochmal fürs Referendariat was anderes sehen. Aber das war eben auch die Chance, dann neue Leute kennenzulernen im Referendariat. Und da habe ich bis heute auch irgendwie viele Freunde noch aus der Zeit. Insoweit war das auch lohnenswert, dort zu bleiben. Ja, genau. Mhm.
Und wie kam es dazu, dass du Anwalt geworden bist? Du hast dir im REF ja wahrscheinlich verschiedene Optionen angeschaut.
Ich hatte im REF natürlich, wie das jeder machen muss, mir das Gericht angeguckt. Da war ich beim Amtsgericht. Das fand ich per se jetzt auch nicht schlecht, eben in der objektiven, neutralen Rolle zu stecken und einfach Fälle zu entscheiden. Das konnte ich jetzt auch nicht irgendwie ausschließen, dass ich vielleicht direkt Richter werden will. Was ich ausschließen konnte, ist, dass ich in eine Behörde gehe. Deswegen habe ich die Verwaltungsstation deutlich untergewichtet. Ich hatte damals sogar mich gar nicht proaktiv irgendwo beworben, sondern letztendlich eine Stelle abgestaubt von einer Referendarskollegin, die sich eben doppelt beworben hatte und dann das Bessere genommen hat. Ich war da in so einem Amt in Münster und ja, und dann war ich in einer Großkanzlei in der Anwaltsstation. Die anwaltliche Tätigkeit hat mir dort sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch spannend, dass man dort eben mit Fällen zu tun hatte, die man so aus der Presse auch mitbekommen hatte und ja, einfach super spannende Einblicke gekriegt hat. Das war so thematisch Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht, was ich auch im Schwerpunkt hatte. Aber ich muss auch sagen, ich habe da schnell festgestellt, dass mir so dieses Großkanzlei-Umfeld nicht so mega gut gefiel. Also die Leute waren schon nett und so, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Leute so ein bisschen sehr wichtig genommen haben. Und ja, also irgendwie hatte ich so gedacht, ich suche dann für meine Anwaltstätigkeit nachher etwas, ja, so, wo die Leute vielleicht noch so ein bisschen menschlicher auch irgendwie sind und auch Themen neben der Arbeit haben. Und genau, aber das Anwaltliche, das war schon gut und richtig. Und dann die Wahlstation habe ich bei einem Versicherungsunternehmen auch in Münster gemacht und habe mir da auch insbesondere die Haftpflichtabteilung angeguckt. Also dort dann letztendlich thematisch schon mal das gesehen, wo ich jetzt auch, wenn auch in etwas anderem Gewand, aber im Ergebnis so gelandet bin. Und da war ich eben in einer Welt thematisch, wo ich dachte, das interessiert mich nachher auch inhaltlich für eine anwaltliche Tätigkeit, also echte, greifbare Lebenssachverhalte auf dem Tisch zu haben, weniger abstrakte Rechtsfragen zu Beschlussmängeln oder weiß ich nicht was zu prüfen, sondern wirklich zu sagen, hier ist was passiert, hier haben ja Privatpersonen im Privathaftpflichtbereich oder jetzt bei uns im industriellen Bereich Unternehmen einfach ein echtes Problem. Sie haben irgendwie einen Schaden angerichtet, werden in Anspruch genommen und das muss man aufarbeiten, analysieren, besteht hier eine Haftung oder nicht und den Fall irgendwie lösen. Und das habe ich da eben schon gemerkt, dass das irgendwie eine sinnstiftende Tätigkeit ist, da eben dabei zu sein und dann auch, ja, die Akzeptanz und nachher auch den Dank des Versicherungsnehmers oder dann jetzt hier des Mandanten eben auch für eine gute Erledigung dieses Falls zu erhalten.
Lass uns mal kurz diesen Moment nochmal beleuchten. Das hast du mir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt und das fand ich ganz interessant. Als du dich beworben hast, vielleicht kurz vor dem zweiten Examen oder dann mit dem zweiten Examen gerade in der Tasche, so um den Dreh rum, ne? Und du hast mir erzählt, du hast dich bei BLD, also bei einer Kanzlei, aber auch bei Unternehmen beworben, weil du das eigentlich auch ganz interessant fandest. Zum einen will ich darauf hinaus, was hat letztlich einen Ausschlag gegeben und was war so die Überlegung, was hat dich an dem einen oder dem anderen jeweils gereizt?
Ja, ich hatte, wie du schon ganz richtig gesagt hast, bin ich so zweigleisig unterwegs gewesen und habe gesagt, also was ich mir gut vorstellen kann, ist der Anwaltsberuf oder eben eine Syndikusstelle. Und dann hatte ich eben ja parallel verschiedene Bewerbungen bei Kanzleien und in Unternehmen platziert und auch Gespräche geführt. Ja, was war die Überlegung? Also ich hatte für den Anwaltsberuf so gedacht, dass man eben selber voll im Feuer steht, man geht zu Gericht, man verhandelt die Fälle, man muss Entscheidungen treffen, man muss dem Mandanten einen klaren Ratschlag erteilen. Mache ich das so, mache ich das nicht? Was sind die Chancen und Risiken? Und eben auch Farbe bekennen. Mhm. Ja, das fand ich ganz spannend, die Vorstellung. Als frischer Examensabsolvent hat man aber natürlich auch eine gewisse Unsicherheit und einen Respekt auch vor so einer Tätigkeit, weil man sich denkt, ja, ich weiß ja eigentlich gar nichts und wie das alles so läuft. Und vielleicht ist es auch angenehmer, erstmal in einem Unternehmensumfeld zu beginnen, wo man vielleicht solche Entscheidungen noch gar nicht fällen muss. Und was für mich dann mit ausschlaggebend war, mich dann tatsächlich für BLD, für das Versicherungsrecht und überhaupt die Anwaltstätigkeit als solche zu entscheiden, war so eine Überlegung eines Anwalts in einem Vorstellungsgespräch, der zu mir sagte, so wie ich Sie jetzt hier aus dem Gespräch kennengelernt habe, bin ich sicher, dass Sie das nach kurzer Zeit sehr stören wird, dass Sie als Syndikus letztendlich den Fall abgeben werden, wenn er spannend wird, wenn er gerichtlich verhandelt wird. Und darüber habe ich eine Zeit lang nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, ja, das wird wahrscheinlich so sein. Mhm. Genau. Und ganz konkret auch an BLD fand ich eben sehr gut damals, dass der damalige Partner, der das Gespräch mit mir geführt hat, auch überhaupt keinen Druck irgendwie ausgeübt hat oder mir irgendeine Frist gesetzt hat, bis zu der ich mich da mal entscheiden solle oder zurückmelden soll, sondern im Gegenteil, der hat gesagt, schauen Sie sich alles an, wägen Sie alles gegeneinander ab. Das habe ich damals genauso gemacht und das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch natürlich genauso tun. Und wenn Sie sich am Ende für BLD entscheiden, dann freuen wir uns.
Ja.
Und das war irgendwie auch ein schönes Gefühl, so aus diesem Gespräch zu gehen und da bin ich dann eben auch einfach sehr gerne zurückgekehrt und habe gesagt, jawohl, ich will zu euch.
Ich glaube, da kann man auch nochmal so ein bisschen, das ist was ich mittlerweile häufiger höre, so diese Vorgehensweise, ne? Dass man auch sagt, wir sind transparent miteinander und im Zweifel sind wir auch irgendwann immer noch Kollegen und man sieht sich aber wieder in unterschiedlichen Rollen, wenn man sich auch für was anderes entscheidet. Das würde ich sagen, ist so mittlerweile nicht, ja, vielleicht branchenüblich, aber jedenfalls verbreitet. So diese Art des Vorgehens. Lass uns dann einen kurzen Schlenker einbauen, weil ich finde es interessant, einfach auch nochmal, um unseren Zuhörenden zu zeigen, dass es woanders anders läuft. Ich las gestern auf LinkedIn von einem Headhunter, dass jemand einen riesen Auftrag bzw. eine ganz toll dotierte Stelle verloren habe, weil er nicht innerhalb von 48 Stunden sich dazu entschieden habe, Geschäftsführer irgendwo zu werden, weil er zu lange mit seiner Familie das habe absprechen müssen, ob man jetzt von Norddeutschland in die Schweiz zieht. Und die Kommentare unten drunter, 60, 70 Kommentare waren, ja, das geht gar nicht, man muss, wenn man ein tolles Angebot bekommt, sofort zusagen. Und mein Bauchgefühl war ein anderes. Mein Bauchgefühl war, nee, also man kann sich gut vorbereiten, man kann es auch vorbesprechen mit der Familie, aber wenn man Farbe bekennen muss und man hat vielleicht noch viele andere Optionen, dann fand ich jetzt zumindest 48 Stunden nicht außergewöhnlich lang für sowas. Würdest du dann ja wahrscheinlich zustimmen, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, das sind ja Entscheidungen, die sehr, sehr wichtig einfach sind, die das gesamte Leben, die Lebensgestaltung, die Familie letztendlich betreffen. Und da muss man natürlich alle mitnehmen und da müssen alle überzeugt sein. Weil ich glaube, es gibt auch nichts Blöderes, irgendwo unter Druck zuzusagen, aus Angst was zu verpassen und dann nach kurzer Zeit festzustellen, dass das eine Fehlentscheidung war und man dann irgendwie, weiß ich nicht, die Familie eben damit nicht zufrieden ist, man selbst damit deswegen nicht zufrieden ist. Und deswegen, nee, muss das ohne Druck passieren. Ja.
Mit einem kleinen bisschen Druck, um uns mal eine Überleitung zu bauen, findet natürlich deine tägliche Arbeit hier und da dann doch mal statt, weil es auch mal schnell gehen muss und Dinge schon mal ein kleines bisschen dringlicher sind. Beschreib vielleicht mal so in groben Zügen erstmal, was du inhaltlich jetzt dann hier tust.
Ich bin hier als Counsel in der Industriehaftpflicht tätig. Das bedeutet, wir bearbeiten große Industrieschadenfälle. Unsere Auftraggeber sind regelmäßig Versicherer, die uns letztendlich in einem Schadenfall hinzuziehen. Und das können sie auf zwei unterschiedliche Art und Weisen machen. Es gibt einmal die Konstellation, die ist vielleicht im Ergebnis noch etwas häufiger, dass der Versicherer sagt, hier, wir haben einen Versicherungsnehmer, der stellt, keine Ahnung, irgendwelche Schrauben her, in großer Stückzahl hat die an seinen Kunden geliefert und der reklamiert jetzt hier Ausfälle und macht eine Forderung geltend von 10 Millionen Euro und bitte schau dir das mal haftungsrechtlich an und dann werden wir vom Versicherer beauftragt, letztendlich das Haftungsverfahren als Anwälte für den Versicherungsnehmer zu führen. Das kann erstmal außergerichtlich losgehen, das tut es auch regelmäßig in großen, komplexen Fällen, dass wir eben von den Versicherern dann auch schon in einem frühen Stadium hinzugezogen werden, weil es einfach um eine komplexe und aufwendige Aufarbeitung, auch technische Aufarbeitung des Sachverhalts geht. Und dann ist eine andere Konstellation eben, dass der Versicherungsnehmer schon verklagt worden ist und wir dann als Anwälte für den Versicherungsnehmer den Prozess führen, also den Versicherungsnehmer gegen die erhobenen Ansprüche vor Gericht verteidigen. Und dann gibt es eine zweite Konstellation, das ist die, dass der Versicherer uns beauftragt, ihm in Entdeckungsfragen zu unterstützen. Mhm. Also das ist bei uns eine ganz wichtige Trennung im Haftpflichtbereich. Es gibt also das Haftpflichtverhältnis zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Dritten. Und dann gibt es das Deckungsverhältnis, also den Versicherungsvertrag zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. Und in diesem Verhältnis können sich eben auch spannende Rechtsfragen stellen, was dann eben Bestand und Umfang überhaupt des Versicherungsschutzes angeht. Das kann trivial sein, die Frage. Dann hat der Versicherer selbst festgestellt, alles klar, der Fall ist hier klar bei uns gedeckt. Wir werden zahlen müssen, wenn eine Haftung besteht. Der Schwerpunkt liegt jetzt hier auf der Haftungsprüfung und Abwehr. Dann werden wir eben dafür mandatiert. Aber es gibt eben auch Konstellationen, gerade in vielfach irgendwie gestreckten Sachverhalten, also Lieferungen über mehrere Jahre, vielleicht Versicherungswechsel in der Zeit und solche Themen. Da ist eben die Frage des Versicherungsschutzes nicht trivial. Mhm. Und da ist eben einmal die Frage, wer muss es überhaupt versichern? Wo liegen die Versicherungsfälle zeitlich? Für welche Schadenpositionen die geltend gemacht werden? Besteht überhaupt Versicherungsschutz? Greifen hier Risikoausschlüsse, sodass der Versicherungsschutz hier insgesamt wieder entfällt? Und ja, und das ist eben auch eine sehr schöne Materie, die aus meiner Sicht rechtlich viel Spaß macht, weil es viel um das klassische juristische Handwerkszeug geht, also Vertragsauslegung, systematisches Verständnis der Policen. Da muss man auch erstmal hinterkommen, wie ist eine Police aufgebaut, wie verhalten sich bestimmte Teile zueinander, wo sind Risiken vielleicht anderweitig versichert und können es hier nicht sein. Und wie sind bestimmte Klauseln letztendlich auszulegen und zu verstehen? Ja, und dann eben aber auch inzident wieder sehr aufwendige technische komplexe Prüfungen. Also kann ich ein Beispiel zu geben. Es gibt eine Erprobungsklausel. Das ist eine Klausel, die sinngemäß sagt, der Versicherungsnehmer hat keinen Versicherungsschutz, wenn er seine Erzeugnisse, so ist der Begriff für das Produkt des Versicherungsnehmers.
Also die Ware.
Die Ware, ja. Wenn er die vor in Verkehr bringen, nicht ausreichend nach dem Stand der Technik erprobt hat. Und das ist eben ein Risikoausschluss, der Versicherer die Darlegungs- und Beweislast trägt. Und da geht es eben für uns Anwälte darum, dann oft auch in Zusammenarbeit mit Sachverständigen genau herauszuarbeiten, wie ist denn der Stand der Technik für eine Erprobung dieses Erzeugnisses, was muss denn ein Versicherungsnehmer oder sonstiger hier machen, um letztendlich diesen Anforderungen, die nach dem Stand der Technik zu stellen sind, gerecht zu werden.
Also ich mach's mal trivial, wahrscheinlich etwas zu trivial, aber damit man sich was darunter vorstellen kann, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Du erwähntest eben Schrauben. Jetzt kann ich auf die Idee kommen, ich stelle eine Schraube her, dafür habe ich mir bestimmte Sachen irgendwie eingekauft, die Beschichtung und das Material, aus dem die Schraube ist. Jetzt könnte ich die Schraube zigfach irgendwo reindrehen. Dann sage ich, okay, das funktioniert. Dann könnte ich mir überlegen, muss ich die Schraube vielleicht nicht nur in die eine Substanz reindrehen, sondern auch in andere, weil die wird ja in verschiedenen Kontexten benutzt. Dann muss ich mir die Frage stellen, muss ich das vielleicht bei unterschiedlichen Temperaturen machen, weil wir ja auch Temperaturschwankungen haben und die Schraube halten muss, etc. pp. Und so kommt man irgendwann zu einem Prüfkatalog, dass man sagt, okay, diese Schrauben müssen jetzt unter den ganzen Konstellationen, in diesen Bestimmungen und vielleicht nicht nur 2, sondern 20, so halten und funktionieren. Und dann kann ich sagen, mein Produkt ist ordentlich genug und dann habe ich Versicherungsschutz. Muss man sich das so vorstellen?
Ja, es trifft es schon ziemlich gut, genau. Also die Erprobung, die orientiert sich dann eben, das hast du mit deinen Beispielen gut zum Ausdruck gebracht, letztendlich am konkreten Verwendungszweck, also an den realen Einsatzbedingungen. Und die muss ich kennen und da muss ich eben Prüfmethoden definieren, die diesen realen Einsatzzweck letztendlich abbilden. Und da spielen genau diese Einflussfaktoren eben rein, welche Kräfte wirken, welche Temperaturen wirken, was auch immer. Ist genau richtig. Und dann gibt es eben bestimmte Vorgaben auch, wie man vorgeht. Und das ist eben dann an der Stelle eine technische Frage, die können wir als Juristen so nicht beantworten. Man erwirbt zwar im Laufe der Zeit ein gewisses laienhaftes Verständnis auch und kann sich manchmal schon bestimmte Themen denken, aber im Ergebnis ist das natürlich nicht belastbar, was wir denken, sondern da nehmen wir Sachverständige, die da spezialisiert sind und die uns dann gutachterlich genau aufbereiten, wie dann so eine Erprobung im Einzelnen auszusehen hat.
Okay, das ist so der Ausschlussfall, sag ich mal. Gehen wir noch mal ein bisschen auf die Rückrufkonstellation ein. Die kennt man ja sozusagen aus dem Alltag. Man geht irgendwie durch den Supermarkt und dann steht da so ein Schild, wir rufen zurück, Babybrei. Das ist jetzt ein fast schon gemeines Beispiel, aber ist auch alles schon vorgekommen. Ja, also nehmen wir was Unverfänglicheres. Das Tiefkühlgemüse war im Einzelfall, da war was mit und jetzt können sie das kostenfrei zurückgeben. Nochmal kurz, wie ihr in das Mandat reinkommt. Also Industriehaftpflicht, das heißt, ihr werdet vom Versicherer beauftragt. Der sagt dann, ja, als Versicherung haben wir eine Deckungszusage und im Prinzip covern wir das auch. Aber wir haben ja auch gleichzeitig aus dem Versicherungsvertrag die Pflicht, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, das ist nichts, was ich ansonsten weiß, aber ich versuche gerade auf was anderes schneller hinauszukommen, unserem Versicherungsnehmer sozusagen rechtlich beizustehen und den zu verteidigen gegen Ansprüche. Und deswegen kommt ihr über Eck, über die Versicherung sozusagen zum Versicherungsnehmer und vertretet den in Anführungszeichen. Was passiert dann genau? Also du kriegst irgendwie einen Anruf und hier, da ist jetzt was los und wie muss man sich das hands-on vorstellen? Vielleicht nehmen wir mal als Beispiel, keine Ahnung, weil irgendwie Allzeit-Thema gerade, ich denke es mir aus, ne, so ein Solarpanelenhersteller. Und dann kriegst du jetzt einen Anruf, da ist irgendwas mit, die Drohnen vom Dach fallen zu können oder so. Was passiert dann?
Also das sind, genau wie du das geschildert hast, Sachverhalte, in denen letztendlich der Versicherungsnehmer durch eine Reklamation aus dem Feld auf ein Problem erstmal aufmerksam wird. Und in der Regel ist es in Rückrufkonstellationen so, dass er jetzt nicht eine Reklamation gekriegt hat, weil das kann ein Einzelfall sein, das ist dann nicht sonderlich interessant, sondern es hat sich jetzt schon gehäuft. Er hat jetzt schon gesagt, ich habe jetzt hier insgesamt in kürzester Zeit 20 Fälle auf den Tisch gekriegt, da haben sich Endkunden darüber beschwert, dass sich hier irgendeine Paneele vom Dach gelöst hat. Und dann hat er das im Zweifel schon seinem Haftpflichtversicherer gemeldet und der Versicherungsnehmer ist beruhigt und stellt fest, jawohl, eine Rückrufkostendeckung, die habe ich auch. Also ich habe den Haftpflichtversicherer an meiner Seite und der sagt, alles klar, da ist BLD die richtige Kanzlei für und da gehen wir den Fall mal hin und die sollen jetzt das mal aufarbeiten und prüfen und den Versicherungsnehmer bei allen Fragen, die jetzt anstehen, in tatsächlicher und rechtlicher Art unterstützen. Und dann beginnt das Ganze, um es plastisch zu machen, in der Regel mit einem Call und wir lassen uns erstmal klären vom Mandanten, das ist dann der Versicherungsnehmer, was ist eigentlich passiert, was wisst ihr schon, was habt ihr schon verstanden und in der Regel wissen die schon so ein bisschen was, haben vielleicht auch schon mal ein, zwei Teile untersucht, haben vielleicht schon mal eine vorläufige Meinung dazu, über welche Größenordnung, also zum Beispiel betroffene Stückzahl an Teilen im Feld wir reden, was möglicherweise auch eine Ursache für ein bestimmtes Ausfallverhalten sein könnte. Aber es gibt eben auch ganz viele offene und ungeklärte Fragen. Und dann ist es ein mehrgleisiges Vorgehen in der Regel. Also wir müssen einmal in Rückrufkonstellation das Risiko ermitteln. Also haben wir ein Risiko für Personen- und Sachschäden, sodass ein Rückruf überhaupt erforderlich ist? Wie kann man, wenn wir so ein Risiko haben, das aus dem Feld beseitigen? Reicht es, Endkunden zu warnen oder muss ein kostenfreier Austausch angeboten werden? Das ist so das, was man in tatsächlicher Hinsicht macht. Dann nehmen wir Sachverständige dazu, die machen solche Risikoanalysen und ja, stellen dann eben bestimmte Betrachtungen ein. Also um es auch mal hier wieder plastisch zu machen mit den Paneelen, da muss man sich ja letztendlich die Frage stellen, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass tatsächlich so eine Paneele vom Dach kommt und irgendein trifft. Ja, und wenn ich zu dem Ergebnis komme, da muss schon so viel zusammenkommen, das kann eigentlich nach menschlichem Ermessen und auch statistisch gesehen kaum passieren. Kann sein, dass man gar nichts machen muss. Ja, aber vielfach muss man eben doch was tun. Und dann, also man ermittelt das Risiko. Und das Zweite ist dann, dass natürlich auch die Versicherungsnehmer beaufsichtigt werden, eben durch eine entsprechende, also durch die Behörden, ja, die Sicherheitsbehörden. Und mit denen muss man eben auch in Kontakt treten. Man muss die entsprechend informieren. Und was wir dann eben tun, ist, dass wir die Kommunikation übernehmen, dass wir mitteilen, wie wir vorgehen, was wir tun. Und das immer mit dem Ziel, dass letztendlich der Versicherungsnehmer, unser Mandant, auch keine Probleme mit den Behörden bekommt, sondern dass die Behörden dort das Gefühl haben, jawohl, die machen alles, was zu tun ist, das ist ausreichend und wir können das jetzt sozusagen beobachten, uns fortlaufend informieren lassen und dann passt das. Das ist immer das Ziel unserer anwaltlichen Tätigkeit an der Stelle und ich kann sagen, es ist bisher auch immer gelungen.
Wie lange dauert das dann so? Also wie muss man sich das so auf der Zeitachse vorstellen?
Am Anfang eines solchen Mandats ist das sehr intensiv, also dann hat man zum Teil wirklich mehrstündige Calls, um erstmal überhaupt diesen Sachverhalt zu ermitteln, um Aufgaben zu verteilen, auch beim Mandanten. Da gibt es Leute, die sollen sich dann um technische Fragen kümmern. Der Nächste guckt sich kaufmännische Themen an, wie viele Teile haben wir wohin eigentlich verkauft und so weiter und so fort. Die Anwälte bereiten parallel schon Schreiben vor. Je nachdem, ob man schon relativ schnell weiß, man muss hier was machen, arbeitet der Mandant vielleicht schon an einer Warnung, die er auf seiner Homepage veröffentlichen will. Also Themen. Und das geht wirklich Schlag auf Schlag. Also ich sag mal so ganz grob, in der ersten Woche eines solchen Falls ist man tagtäglich damit beschäftigt. Und irgendwann hat man eben die Dinge auch auf den Weg gebracht und dann läuft ja so eine Rückrufaktion. Also dann sind Schreiben versandt worden, dann gibt es eine Aufforderung, die Teile irgendwie zurückzuschicken oder zu verschrotten und so weiter und so fort. Dann geht es darum, dass wir auch eine ordnungsgemäße Dokumentation sicherstellen, eben auch, um das den Behörden zeigen zu können. Und dann schaut man eben, wie sich das Ganze entwickelt. Muss man nochmal nachjustieren? Muss man vielleicht nochmal eine weitere Maßnahme ergreifen, weil sich ein gewählter Weg vielleicht nicht als ausreichend wirksam erweist? Also muss ich zum Beispiel, ich habe jetzt auf der Homepage einen Rückruf veröffentlicht und ich habe vielleicht übers Händlernetz Schreiben verteilt und ich stelle fest, ich habe noch nicht die Reichweite, die ich mir erwünsche. Nehme ich noch einen weiteren Kanal, um da die Reichweite zu verbessern. Ja, und dann läuft das und je nach Produkt wird das eben auch unterschiedlich angenommen. Also im Automobilbereich zum Beispiel, ja, sind die Quoten sehr hoch, dass eben an Rückrufen teilgenommen werden. Die Leute wollen ja ihr Auto weiterfahren. In anderen Bereichen, im Lebensmittelbereich, ist das verschwindend gering regelmäßig. Im Zweifel sind die Produkte längst verzehrt, bis irgendeiner darauf aufmerksam macht. Und so unterscheidet sich das von Fall zu Fall und irgendwann kommt der Mandant natürlich an den Punkt, dass er uns fragt, können wir vielleicht die Warnung jetzt wieder runternehmen, ist die Aktion nicht durch,
ja.
Wir hier plätschern noch alle 8 Wochen 1-2 Meldungen ein, das Ding ist doch eigentlich gelaufen, genau, und dann irgendwann ist es tatsächlich rum, das kann mal ein halbes Jahr sein, das kann mal ein ganzes Jahr sein. Aber so, um es nochmal zusammenzufassen, ist es eben am Anfang sehr intensiv und dann irgendwann geht das in so eine Beobachtungsphase über.
Ich stelle mir das ganz interessant vor, da frage ich dich jetzt nicht nach, weil das kannst du nicht sagen, wahrscheinlich erzählen, dass du jetzt so durchs Leben läufst und bei der einen oder anderen Sache so denkst, ja, oh, da gab es mal ein Problem und hier war aber das mal so, ich habe einen Freund, der berät einen Hersteller von einem bestimmten Produkt und der hat mir mal im Vertrauen was erzählt und seitdem ich dieses Produkt sehe, denke ich mir jedes Mal, ach, ich nehme das andere. Aber natürlich sind das auch nur Einzelfälle, ne, wo mal was vorkommt und das heißt ja nicht, dass wenn jetzt eine Schraube von irgendeinem Hersteller mal ein Problem war, dass alle Produkte von diesem Hersteller immer irgendwie mangelhaft sind. Aber ich stelle es mir spannend vor, weil du viele interessante Einblicke bekommst so und auch in ganz viele verschiedene Branchen wahrscheinlich.
Es ist richtig. Was ich da ganz gut ergänzen kann, ist, klar, man läuft durch die Gegend und sieht überall Gefahrenquellen, die so jeder andere Mensch, der mit den Themen beruflich nichts zu tun hat, vielleicht nicht sieht. Aber was man auch sagen muss, ist, dass ja eigentlich es sehr vertrauensstiftend ist, dass Hersteller ihre Produktbeobachtungspflichten ernst nehmen und wenn sie Kenntnis erlangen von einem größeren,
ja, klar,
potenziell eben auch sicherheitsrelevanten Thema, eben diese Maßnahmen dann ergreifen. Und das sorgt ja insgesamt dafür, dieses Vorgehen, dass man eigentlich eine sehr hohe Sicherheit am Markt eben auch hat,
ja, ja,
weil eben diesen Themen nachgegangen wird.
Ja, ja, ja,
deswegen ist das so ein bisschen zweischneidig, ne? Also
ja,
es ist einerseits sieht man Gefahrenquellen und auf der anderen Seite weiß man aber auch, wie professionell vielfach eben damit umgegangen wird.
Ja, die Unbekannten sind eigentlich gefährlicher.
Genau.
Also auch auf Herstellerseite,
genau,
die Unbekannten. Ja, klar. Okay, wenn man das spannend fand, worüber wir uns jetzt die letzten knapp 30 Minuten unterhalten haben und man denkt sich, vielleicht will ich mal ein Ref bei euch machen oder man sucht gerade was zum Berufseinstieg, dann kann man sich natürlich über die üblichen Kanäle bewerben. Ihr findet die Infos auch nochmal hier in den Shownotes von der Podcast-Folge. Sozusagen, das ist alles klar. Was mich aber interessieren würde, ist, worauf achtest du denn dann bei potenziellen Kolleginnen und Kollegen der Zukunft, wenn die bei dir im Bewerbungsgespräch sitzen? Was ist dir wichtig?
Ja, also ganz wichtig ist eigentlich so für die Tätigkeit, die wir hier machen, ein Interesse an diesen Sachverhalten. Also es wäre schlecht, wenn jemand sagt, eigentlich ist mir egal, warum die Schraube gebrochen ist, interessiert mich nicht. Ja, dann ist man hier falsch. Also man braucht da eine gewisse Aufgeschlossenheit, man muss da keinen eigenen Background haben. Also gibt hier Leute, die haben besseres technisches Verständnis als andere, aber im Ergebnis machen wir das mit Sachverständigen. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man selber in der Lage sein müsste, diese ganzen Fragen zu beurteilen, aber man sollte eben Interesse und Lust daran haben, dass im Austausch mit den Mandanten und den Sachverständigen zu erörtern, selber zu verstehen, was eben auch eine Grundlage dafür ist. Und da komme ich dann auf einen weiteren wichtigen Aspekt, eben diese technisch komplexen Themen laienverständlich auch in Schreiben und Schriftsätze darzulegen.
Ja.
Das ist eigentlich die Kompetenz, auf die es ankommt. Also, dass man klar im Ausdruck ist, dass man die Sachen selbst verstanden hat. Das ist immer Voraussetzung dafür, dass ich es eben auch überzeugend rüberbringen kann. Und daran muss ich Spaß haben. Und ansonsten ist es natürlich bei uns thematisch sehr zivilrechtslastig. Also man sollte schon im Zivilrecht stark sein, würde ich sagen, und da eben auch ja Lust haben, auch in die Tiefe zu gehen, Lust haben an ja an einfach strukturierter Prüfung, an auch einfach an der Anwendung des juristischen Handwerkszeugs. Also das brauchen wir hier tagtäglich. Also Auslegung. Ja, das klingt so banal, das beginnt im ersten Semester, aber das zieht sich eben durch bis in die tägliche Arbeit, dass man eben sich das genau anguckt. Und also falsch bei uns aufgehoben wäre eben jemand, dem so oberflächliches Arbeiten reicht. Also bei uns geht es dann schon sehr, sehr in die Tiefe. Aber genau dort beginnt aus meiner Sicht auch eigentlich der Spaß.
Du hast mir noch gesagt vorhin, dass es dir auch wichtig ist, dass irgendwie so Work-Life-Balance stimmt und so weiter. Vielleicht kannst du abschließend da noch zwei, drei Takte zu sagen, was auch in deinem Team, du bist jetzt ja gerade Counsel geworden Anfang des Jahres, hast also auch nochmal so ein bisschen jetzt mittlerweile einen anderen Blick auf die Dinge. Wie wird das in deinem Team so gelebt, das Thema?
Ja, also die Work-Life-Balance, das kann ich voranstellen, die ist absolut in Ordnung und gegeben bei uns. Also wir haben Arbeitszeiten, kann ich glaube ich hier sagen, so grob 8 bis 18, 9 bis 19 und dann gibt es natürlich zum Beispiel in so einer Rückrufkonstellation auch mal eine Arbeitsspitze, ja, dann ist es eben so, dass ich vielleicht mal abends um 8 auch noch was fertig machen muss, weil der Mandant das eben heute braucht, ist alt eben, aber dann ist es auch so, dass man an anderer Stelle dann mal durchatmen kann und dann eben ein bisschen eher Schluss macht, aber im Mittel kommt das hier sehr gut hin und ich kann sagen, dass ich eigentlich seit jetzt schon einigen Jahren eine sehr ausgewogene Work-Life-Balance hier habe und im Grunde nicht an Wochenenden arbeiten muss oder irgendwie nochmal abends an Laptop gehe. Also das sind Ausnahmefälle, die, glaube ich, im Anwaltsberuf nie ganz ausbleiben. So ehrlich muss man sein, aber es ist absolut nicht der Regelfall.
Ja. Florian, vielen herzlichen Dank. Das hat Freude gemacht und war sehr spannend.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.